So, meine Damen und Herren, nein, meine Herren, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin etwas spät, was mit einmal im Vorredner liegt, aber ich versuche das zu kompensieren. Mir hat letztens jemand gesagt, ich sei wohl wie Obelix als Kind in einen großen Topf, allerdings mit Kokain gefallen, weswegen ich so schnell reden kann. Das führt dazu, dass der Vortrag dann wahrscheinlich zeitgerecht beendet werden wird. Jetzt ist das wieder, Moment, Darstellung anpassen. Ja, zunächst zu meinem Vorredner. Ich bin nur sporadisch hier gewesen, weil ich den Inhalt seines Vortrags schon kenne, denn er hat das ganze Thema zusammengefasst, netterweise in einem Artikel, in einem Kapitel eines Buches, das ich gerade herausgebe. Das wird übernächste Woche in Druck gehen. Das Buch wird heißen Time to Play, Zeit und Computerspiele, und er schreibt dort über die zeitkritischen Aspekte der Programmierung von Computerspielen für 8-Bit-Computer von Atari. Das heißt, wer das nochmal nachlesen möchte, was Sie gerade gehört haben, kann das dann machen. Erscheint im VWH-Verlag. So viel zur ersten Werbeeinblendung, die zweite kommt dann am Ende. Ich bin heute hier, um, also der Ankündigungstext im Heft stand etwas weitwas aggressiver. Das hat ein bisschen was mit meinem Chef zu tun. Er gesagt hat, nee, wenn dieser schreiben irgendwas mit Medien, das ist ja nun gerade das Problem, das wir haben, dass wir eben nicht irgendwas mit Medien machen, weil Medien auch nicht irgendwas sind. Ich komme nämlich von der Humboldt-Universität zu Berlin und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medientheorien in dem Fachgebiet Medienwissenschaft. Ich selbst betreibe ein Forschungsprojekt dort, das heißt zur Archäologie der frühen Mikrocomputer und ihrer Programmierung, und etabliere dort etwas, das sich Computerarchäologie nennt. Und das möchte ich Ihnen heute vorstellen, um Ihnen daran zu zeigen, dass Medienwissenschaft nicht irgendetwas mit Medien und irgendetwas mit Computern macht, sondern etwas ganz Bestimmtes. Die Folien, die ich Ihnen zeige, enthalten entspannende, schöne Bilder, aber auch viel Text. Den müssen Sie nicht lesen, den werde ich Ihnen paraphrasieren. Ich habe das sozusagen nur für mich als Merkhilfe dort angesetzt. Zunächst, Vorstellung haben wir schon hinter uns gebracht, möchte ich Ihnen sagen, was Medienwissenschaft eigentlich ist, bevor ich Ihnen dann sage, was ich unter Computerarchäologie verstehe und Ihnen dann hinterher ein paar Praktiken vorstelle, die ich unter dem Begriff der Computerarchäologie zusammenfasse. Ja, Medienwissenschaft, ganz richtig, im Singular, nicht im Plural, ist die Wissenschaft von den Medien, und nicht die Wissenschaften von den Medien. Es geht also nicht um Soziologie, um Medienwirkungsforschung, um Medienökonomie, um Mediengeschichte, sondern es geht um eine Wissenschaft, die sozusagen angewandt werden kann auf Medien. Und Medien sind technische Apparate. Das ist ja genau das Thema dieser Ausstellung dieses Mal, das Leitthema dieser Ausstellung. Medien als technische Apparate unter besonderer Berücksichtigung des Computers als Medium. Und der ist ja nun, wie gesagt, mein Thema, der Computer als Medium. Dadurch, dass Medien technische Apparate sind, ist es natürlich notwendig, sich mit den Apparaten auch auseinanderzusetzen. Das heißt, der Medienwissenschaftler im Singular verstanden hat nicht das Recht, sein Wissen aus Büchern zu beziehen, wenn er nicht wenigstens auch die Medien mal anfasst, aufschraubt, auseinanderbaut, analysiert, vielleicht wieder zusammenbaut oder neue Medien baut. Deswegen haben wir verschiedene Sammlungen bei uns am Institut. Das ist der Medienarchäologische Fundus, der versammelt verschiedene Medientechnologien der letzten 150 Jahre bis zur Gegenwart, aber nicht nur konkrete Medien, sondern auch Inhaltsstoffe von Medien. Zum Beispiel haben wir verschiedene Uhren. Ne? Zeit kann ja sowohl getaktet als auch fließend ablaufen. Das wollen wir zeigen, dass es in verschiedenen Medien verschiedene Sorten von Zeit gibt. Deswegen sind ja auch verschiedene Uhren, die sieht man jetzt nicht so gut, weil das Bild sehr klein ist, wird abgebildet, aber wir haben zum Beispiel auch Fernseher und Radios, das sind auch Computer im medienarchäologischen Fundus, funktionieren nicht immer alle, sie funktionieren nur im Prinzip, das heißt, wir können an ihrem Aufbau erkennen, wie ihre Funktionsweise wohl wäre, wenn sie richtig funktionieren würden, und manche von denen restaurieren wir auch und setzen sie wieder in Funktion, beziehungsweise mit Hilfe von Technikern, wenn wir das nicht selbst können, so dass man also die richtige Funktionsweise erkennen kann. Dann haben wir eine zweite Sammlung, das ist das Signallabor. Das kuratiere ich, genauso wie den Fundus. Das Signallabor besteht im Wesentlichen aus Digital- und Analogcomputern. Also nein, das Signallabor besteht nicht daraus, sondern die sind da drin. Digital- und Analogcomputer, hier sehen Sie jetzt gerade ein paar Digitalcomputer. Das ist kürzlich gemacht worden im Rahmen einer Restaurationsarbeit. Und weil ich auch gerade noch an einem anderen Buch schreibe, erzähle ich nachher noch was dazu. Nein, fertig geschrieben habe. Das hier übrigens, falls Ihnen der bekannt vorkommt, das ist der Soll20 von Lee Felsenstein. Der gehört eigentlich Hans Franke. Den hat er mir letztes Jahr ausgeliehen für das Vintage Computing Festival in Berlin. Der war dysfunktional und wurde von einem unserer Kollegen repariert mit großem Aufwand und großem Erfolg, muss ich dazu sagen. Der läuft jetzt wieder und wir werden den vielleicht dieses Jahr dann auch nochmal lauffähig ausstellen können. Der Computer? Ja. Soll20, SOL20, nach dem Herrn Solomon, der die Zeitschrift gemacht hat. Der hat sich mit Lee Felsenstein zusammengetan und gesagt, wir machen jetzt mal einen Computer. Und das war Mitte der 70er, ich glaube 75, 76. Das ist, kann ich kurz was dazu erzählen, wenn schon nachgefragt wird. Also der erste Computer, der Mikroprozessor, Speicher und die gesamte Peripherie auf einem S100-Bus mit einer Tastatur in einem Gehäuse vereint. Das ist der erste Homecomputer. So, und das hier an der Seite, das ist echtes Holz, nicht wieder der Atari VCS, das sind nämlich die, wie heißt das, wir sind ja hier in einem Schützen, wie heißen die, diese Dinger, die hinten, Halfter, die Holzteile, bitte? Ja, ne, also das ist von ehemaligen Gewehren, ne, das haben die gekauft, weil das schon so zugeschnitten war. Ich rede gerade über deinen Computer. So.
Vielleicht, ich sag's jetzt mal an. Ja. Moment, ich bin davon ausgegangen, dass ihr alle noch ihm lauscht. Ja, so ja. Ist es nicht. Ihr wart ja so andächtig hier gesessen.
Ich bin auch noch bei der Einleitung. Gut. Also. Ich werde gleich noch erzählen, was wir im Signallabor so tun. Also als Universität haben wir natürlich sowohl Forschung als auch Lehrer auf dem Programm. Aber wie gesagt, diese Sammlung von Rechnern ist da, die mittlerweile alle laufen wieder. Also einige hatten größere, andere kleinere Probleme. Der Kollege, der die repariert, ist auch heute dabei und sitzt mit bei uns am Stand. Also er hat fast einen Applaus verdient. Was für unterschiedliche Geräte der innerhalb von einem halben Jahr wieder instand gesetzt hat, ist wirklich erstaunlich. So, damit man über Medien sprechen kann, muss man in sie hineingucken. Wir haben hier, ich habe hier als Beispiel mal ein Radio mitgebracht, das links, das war mal ein Volksempfänger, ne, aus den 30er Jahren. Da haben wir, das machen wir so, Hans mag das besonders gerne, die ganze Hülle abgenommen und weggeschmissen, damit man sehen kann, was da drin ist. Haben wir das in so ein Plexiglasgehäuse gebaut. Und daneben ist ein Gerät von Universum, das ist diese Quelle-Firma, glaube ich, aus den 70er Jahren. Hat denselben Formfaktor, wie man so schön sagt, also dasselbe Gehäusetyp, das andere war halt nur braun. Ne? Und das ist jetzt halt orange, typisch 70er Jahre. Wenn man die von vorne anguckt, würde man sagen, P-Radio. Wenn man sie von hinten anguckt, sieht man, was das eigentlich Interessante ist, dass das nämlich ein Röhrengerät ist, das mit Röhrenverstärker noch arbeitet, wohingegen das hier schon transistorisiert ist, Transistorradio ist. Ne? Und wenn man die einschaltet, hört man aus beiden dasselbe. Und interessanterweise hört man nicht Josef Goebbels, wenn man dieses Radio einschaltet. Obwohl das ist, ja, das ist kein Witz. Denn Medien verstehen wir als Apparate, die nur im Vollzug Medien sind. Solange die Dinge ausgeschaltet sind, sind es Designobjekte. Erst wenn man sie einschaltet, können es Medien sein. Weil Medium heißt, Signale zu speichern, zu verarbeiten oder zu übertragen. So, das heißt, ein in Vollzug gesetzter Volksempfänger aus den 1930er Jahren spielt auch Antenne Bayern und Antenne Thüringen und so weiter und so fort, je nachdem, wo man den einschaltet, eben nicht Josef Goebbels. Und das ist ganz entscheidend, weil wir ja hier alte Computer in Funktion setzen, wie wir gehört haben, mit ganz neuen Funktionen versehen, die in den 1980er Jahren, als diese Geräte auf den Markt gekommen sind, vielleicht gar nicht bekannt waren, dass die das können. Zumindest gab es das Spiel damals nicht. Und das ist genau das Interessante, was Medien und ihre Geschichte auszeichnet, dass sie nämlich sozusagen in dem Moment, wo sie operativ werden, gar keine Vergangenheit mehr haben. Ein Medium in den Vollzug versetzt ist immer radikal in der Gegenwart und hat deswegen als operatives Medium auch ganz andere Ansprüche, wenn man im Sinne der Historie über Medien sprechen möchte. Und das ist genau das Thema meines Vortrags heute. Paul Cheruzzi kennen Sie vielleicht, lesen Sie den Text nicht, ich paraphrasiere es kurz. Informatikhistoriker, ist, soweit ich weiß, am Smithsonian, kuratiert dort die Computersammlung und hat ein dickes Buch geschrieben, die Geschichte der EDV. Ist in Deutschland erschienen, gibt es auch noch auf Englisch. Der hat eine eigene Theorie darüber, wie es zur Entwicklung, zur Privatisierung von Computern kam, von Homecomputern und Systemen, wie wir sie da draußen sehen. Der hat nämlich gesagt, das alles ist sozusagen hervorgegangen aus der Ingenieurskunst, aus der Geschichte des Taschenrechners. Die Leute wollten rechnen, die wollten Apparate haben, mit denen man etwas machen kann, um sozusagen ökonomischen Fortschritt damit in Firmen und so weiter und so fort zu bringen. Findet gute Argumente dafür, findet sogar Zeitzeugen, die sagen, erst hatte ich einen HP-Taschenrechner und habe mich dann gefreut, dass ich mir endlich einen ZX81 kaufen konnte. Er wusste vielleicht noch nicht so ganz, dass er eigentlich einen Rückschritt gemacht hat. Also Paul Cheruzzi würde man sagen, ist so jemand, der sagt, er hat ein teleologisches Geschichtsverständnis, das sozusagen sagt, wir haben einen Fortschritt in der Technik und der wird durch Ansprüche, die von den Natur- und Ingenieurswissenschaften kommen, wird er forciert. So, ist richtig, würden wir sagen. Ne? Dann haben wir aber noch Stephen Levy, der hat dieses tolle Hackerbuch geschrieben. Der hat gesagt, die Privatisierung des Computers basiert darauf, dass Leute, wie die Studenten am MIT in den 60er Jahren, keine Lust mehr hatten, dass es irgendeine obskurante Sekte gab, die den Rechner anfassen durften, die Operators, und die Studenten durften nur ihre Lochkarten abgeben und eine Woche später wiederkommen und sich einen Fehlerbericht abholen, warum das Programm nicht funktioniert. Die sind also in diese Rechenzentren eingebrochen, teilweise über die Luftschächte, also ein Luftschacht wäre ja auch nicht schlecht, über die Luftschächte in die Rechenzentren rein und haben sich dort Zugang zu den Rechnern verschafft, was dazu geführt hat, dass irgendwann die Universitätsleitung gesagt hat, wir kaufen jetzt auch mal kleinere Systeme, wo die Studenten direkt dran können. Dann, damit es mehrere Stände sind, brauchen wir vielleicht ein Betriebssystem, das mehrere Terminals verwalten kann. Schon haben wir ein Betriebssystem mit Terminalfunktionen und so weiter und so fort. Das heißt, Stephen Levy würde sagen, die Privatisierung des Computers ist sozusagen aus dem Willen zum Wissen herausgeboren. Ja, wer hat denn jetzt recht? Levy oder Cheruzzi? Beide können ja nicht recht haben. Das ist das Interessante daran, wenn man Geschichte schreibt. Geschichte schreiben ist nämlich so etwas Ähnliches wie einen Roman schreiben. Ich ziehe los als Historiker, suche Zeitzeugen, suche Quellen, fasse die Sachen zusammen, baue daraus eine Theorie und aus dieser Theorie heraus entsteht eine Narration, die ich mit Argumenten und mit sozusagen Wenn-Dann-Beziehungen füttere, damit der Leser, der später mein Buch liest, sagt, ah ja, so erst kam das, dann kam das, dann kam das, folgerichtig geschlossen. Ich benutze sogar sprachliche Figuren, die das evident erscheinen lassen, was ich sage. Ich führe Beweise an, nenne Quellen und so weiter und so fort. Und dennoch, das machen beide, sowohl Cheruzzi als auch Stephen Levy, dennoch können ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei herauskommen. Geschichte ist ein ästhetischer Produktionsprozess, Geschichtsschreibung. Das muss man erstmal wissen. Der Autor der Meta-History, den ich hier gerade genannt habe, Hayden White, hat in den 70er Jahren eine große Analyse geschrieben und hat sich wirklich mit den Historikern angelegt, weil er gesagt hat, Geschichte ist keine objektive Wissenschaft, sie fördert kein Wissen im eigentlichen Sinne zutage, keine Fakten, sondern nur Interpretationen des Historikers. So, das ist sozusagen einerseits der ästhetische Prozess der Geschichtsschreibung, aber Geschichte entsteht und Geschichtsschreibung entsteht eben nicht nur dadurch, dass ein Ästhet sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sondern es gibt auch noch Machtfaktoren, die bei der Geschichtsschreibung eine Rolle spielen. Nämlich die Macht zu sagen, an welche Quellen komme ich eigentlich ran und an welche Quellen komme ich nicht ran. Was kann ich eigentlich wissen, weil es offen zutage liegt? Was ist vielleicht ein Firmengeheimnis, über das ich gar nicht schreiben kann? Nicht mal Paul Cheruzzi wusste alles vielleicht über Taschenrechner. Was ist in der Geschichte der Erfindungen allein dadurch, dass es finanziell gefördert wurde, möglich gewesen und welche Erfindungen konnten gar nicht zu Ende verfolgt werden, weil die Geldgeber gesagt haben, nee, sowas bezahlen wir nicht. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Machtfaktoren, die auch mit hineinspielen, wenn überhaupt historische Prozesse stattfinden und was dann letzten Endes auch noch in Büchern landet. Da sagt der Verlag, also nee, ein Buch über den C64, das mache ich gerne, aber doch, ich mache doch kein Buch über den Atari. Das hat ja eh keiner gehabt, das Ding, das Buch wird nicht gekauft und zack, schon gibt es kein Buch über den Atari. So. Diese Machtprozesse sind ein ganz wichtiger Faktor, der neben dem Willen zur Ästhetik sozusagen bei der Geschichtsschreibung eine Rolle spielt. Das Ganze stimmt jetzt zum Beispiel, wenn wir Bücher kaufen oder wenn wir uns mit Leuten unterhalten, wenn wir in die Archive gehen und uns die Dinge angucken, die uns die Geschichten erzählen. Das tun sie auf der symbolischen Ebene, nämlich mit Schriftzeichen, mit Texten, mit gesprochener Sprache, Oral History und so weiter und so fort. Sie kennen das alle. Aber ich habe ja nun eben gesagt, Medien haben sozusagen noch einen Sonderstatus. Und deswegen hat mein Chef das Modell von Michel Foucault über die Diskursarchäologie, also die Frage, welche Machtfaktoren spielen eigentlich eine Rolle bei der Geschichtsschreibung, hat er erweitert, hat gesagt, naja, Medien selbst haben ja auch noch einen Anteil daran, wie Geschichte geschrieben wird, wie Geschichte, wie Wissen proliferiert wird. Schalten Sie heute Abend den Fernseher ein, schauen Sie die Nachrichten, denn es macht schon einen Unterschied, ob Sie ARD und ZDF gucken, was die Auswahl der Themen angeht. Das meine ich aber gar nicht mal so sehr, als die Tatsache, ob Sie vielleicht einen Röhrenfernseher benutzen, einen Plasmafernseher oder einen LCD-Fernseher. Die haben nämlich jeweils ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie zum Beispiel Farben, Bildwiederholfrequenzen, Auflösungen der Wirklichkeit präsentieren und das formatiert ihr Bild der Wirklichkeit. Medien formatieren ihr Wissen auf eine ganz sublime Art und Weise, die nicht diskursiv passiert, sondern die technisch passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine Medienwissenschaft nicht nur versucht herauszufinden, ist dieser Horrorfilm gut oder schlecht und werden die Kinder davon gewalttätig oder nicht, sondern auch, was ist eigentlich ein Film? 24 Bilder pro Sekunde in einem bestimmten Farbraum, der unsere Wirklichkeit auf eine Art und Weise, unser Bild von der Wirklichkeit auf eine Art und Weise beeinflusst. Medienarchäologie versucht nun sozusagen diese nicht diskursiven, diese nicht sprachlichen Aspekte von Geschichtsschreibung, die durch Medien und ein Buch, das Sie lesen, ist auch nur ein Medium. Sie kriegen nicht den Geruch der frühen Homecomputer, hier vielleicht schon, aber Sie kriegen vielleicht nicht den Geruch der frühen Homecomputer-Szenen geboten durch ein Buch. Sie kriegen nur das, was der Text Ihnen sagt. Das Buch ist ein Medium mit einer bestimmten Beschränkung seines Dispositivs. Da steht halt Text drin, vielleicht sind auch noch ein paar Bilder drin, aber da ist kein Geräusch drin, da ist kein Geruch drin, da ist kein Geschmack drin. Das sind viele andere Dinge, die Ihre Wirklichkeit ausmachen können, durch das Buch nicht gespeichert werden. So, und das ist jetzt zwar profan, wenn man das über Bücher sagt, aber jetzt nehmen wir doch mal einen Unterschied zwischen einem 16-Bit-Computer und einem 32- oder 64-Bit-Computer und fragen uns das nochmal, welchen Einfluss hat der denn durch seine Technologien darauf, wie Wissen proliferiert wird. Das versucht Medienarchäologie zu untersuchen, um zu schauen, welche historischen Prozesse durch Medientechnologie selbst auf welche Weise beeinflusst werden. Ich habe das gemacht für Computer. Computer haben auf eine ganz besondere Art und Weise eine Sonderstellung in der Medien, in der Welt der Medien, weil Computer die Medien sind, die quasi alle anderen Medien in sich aufnehmen. Und da müssten Sie jetzt schon aufschauen und sagen, naja, Radio ist ja im Computer, wenn ich Webradio höre, nicht Radio. Da sind keine Wellen mehr in der Luft. Da wird nicht mehr über Lang-, Mittel- oder Kurzwelle irgendetwas übertragen, das zum Beispiel auch gar nicht gestört werden kann, wenn es erstmal ausgesendet wurde, oder nur mit hohem Aufwand gestört werden kann, sondern ich muss einfach nur nach Frankfurt zu DTX fahren und an der richtigen Stelle mal gegen den Schrank treten und schon kann ich kein Internetradio mehr hören. So, das ist was anderes als das Radio, das wir über die Luft empfangen. Das heißt, der Computer nimmt zwar alle Medien in sich auf, macht daraus aber irgendwie Computer-Content. Und deswegen hat er so eine Sonderstellung, sowohl als Medien der Konversion von allen anderen Medien, als auch als Medium, das, wie wir es hier benutzen, selbst für kreative Prozesse und als historisches Artefakt angesehen werden kann. Und ich habe mich nun gefragt, auf welche Art und Weise Computerarchäologie versuchen kann, diese Idee von Medienarchäologie, also wie Medientechniken selbst das Wissen über Medien mitbestimmen, auf welche Weise Computerarchäologie daran teilhaben kann. Da habe ich festgestellt, dass es ganz verschiedene Leute, ganz verschiedene Projekte gibt, die insbesondere mit den Rechnern, mit denen wir hier zu tun haben, arbeiten. Und das ist jetzt ein Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist in den letzten 2 Jahren passiert. Da ist jemand in die Wüste nach Alamogordo, weil Microsoft ihm Geld gegeben hat und hat einen Bagger ein tiefes Loch gebuddelt und hat Atari-Spielmodule gefunden. Weil nämlich angeblich 1983 diese Module und diese ganze Hardware dort vergraben worden sein soll, weil Atari angeblich die Lager leer räumen wollte, weil es angeblich E.T. nicht verkaufen konnte, weil E.T. angeblich so schlecht war, das Spiel. Da ist ein Mythos entstanden und so ein Mythos hat eine ganz eigene Dynamik. Ein Mythos setzt sich in den Köpfen fest, als Anekdote wird weitererzählt, wird so ein bisschen verändert, wird irgendwann zu einer Art von Wahrheit, wie so eine Urban Legend sozusagen. Man hätte natürlich auch einfach in einer Ausgabe in der New York Times gucken können, die es übrigens sogar online gibt. Da ist ein Bericht darüber, dass Atari das Zeug einfach in der Wüste von Alamogordo verklappt. Dann wäre es eben kein Mythos und keine Legende mehr gewesen, sondern tatsächlich einfach ein historisches Faktum. Nichtsdestotrotz hat sich eine Sichtweise auf die Geschichte des Computerspiels aufgebaut, die gesagt hat, da hat es diesen Videospiel-Crash gegeben, da war E.T. ganz maßgeblich daran beteiligt, das Spiel. Und nach diesem Videospiel-Crash kam die große Zeit der Homecomputer und das eine führte zum anderen. Und dann kommen die Jungs hier von computerarchaeology.com und gucken sich den Code von E.T. nochmal an und stellen fest, das Spiel ist gar nicht so schlecht. Das ist sogar richtig gut. Da sind Open-World-Szenarien, die die Leute erst 10 Jahre später verstanden haben, wie man die spielt. Da sind Programmiertechniken drin, die durchaus als elaboriert gelten müssen. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir es mit einer perspektivisch verzerrten dreidimensionalen Welt zu tun haben, auf der sich aber eine zweidimensionale Figur bewegt. Und wenn es dazu eine Spreitkollision zwischen der zweidimensionalen Figur und dem dreidimensionalen Loch kommt, dann fällt ihr vielleicht schon rein, wenn er nur mit dem Kopf das Loch berührt, weil die Technologie nicht in der Lage war, sozusagen vektorisierte Raumdarstellungen auf zweidimensionale Sprites zu übertragen. Also haben die sich gesagt, wir machen jetzt mal das, was nämlich eigentlich der Programmierer von E.T. Warsaw wollte. Wir programmieren das Spiel jetzt so um, dass er erst reinfällt, wenn die Füße das Loch berühren und nicht schon, wenn seine Nase das Loch berührt. Also wer das Spiel gespielt hat, weiß, was ich meine. So, das bedeutet, die Geschichtskritik, die Computerarchäologie macht, ist keine allein lesende, sondern sie ist eine redaktionelle Praxis. Archäologie in diesem Sinne verstanden ist eine redaktionelle Praxis, die sozusagen das Wissen erst hervorschält. Dazu müssen wir bestimmte Einsichten in Technologie bekommen, wir müssen bestimmtes Wissen über Computer bekommen, wie man zum Beispiel von einem Spielmodul den Objektcode runterbekommt und daraus wieder Assembler macht, den man dann kommentieren kann, um ihn zu verstehen, um zu wissen, an welcher Stelle man dann reparieren muss. Und das haben die gemacht. Dazu gibt es Tools, wie hier Stella, was wahrscheinlich davon erzählt, für die Atari VCS-Konsole. Und da sind die mit reingegangen und da habe ich dann selbst sozusagen, als ich meinen ersten Vortrag darüber gehalten habe, ich einfach mal E.T., der war hier, ist hier grün, wie man sehen kann, mal wieder braun gemacht. So, ne? Geht man einfach in das Farbregister des Grafikprozessors und gibt ihm dann einfach einen anderen Farbcode. Das ist das eine, was Computerarchäologie versucht. Das zweite ist, eine konservatorische Praxis herzustellen, bei der Geräte nicht mehr einfach nur, selbst wenn sie kaputt sind, als Designobjekte in Vitrinen von Museen landen und sagt, wo man sieht, schaut mal, so sieht das aus, sondern bei der man den Ist-Zustand von Geräten sich anschaut und versucht, entweder, wenn sie völlig irreparabel sind, was eigentlich ja nur der Fall sein kann, wenn eine Walze drüber gefahren ist, wie viele wahrscheinlich zustimmen würden, wenigstens versucht, über alle weiteren Quellen die Funktionsweise zu rekonstruieren, zum Beispiel indem man Datenblätter heranzieht, indem man Anekdoten und Berichte und so weiter und so fort sammelt, oder aber indem man die Dinger dann tatsächlich repariert. Und auch das ist bei uns passiert. Also das hier ist der Computer von Horst Völz, auf dem er einige der wichtigeren Titel für KC85-Computer in der DDR in den 80er Jahren entwickelt hat. Den hat er uns gespendet, der funktionierte nicht und der ist wieder in Funktion gesetzt worden. Nicht alles davon, also hier dieses ganz russische Zeug, das ist noch so ein bisschen außen vor. Das war so eine Speicherplatine mit batteriegepufferten SRAMs. Wir haben festgestellt tatsächlich, dass die Batterie verliert logarithmisch ihre Spannung. Aber sie war noch nicht ganz bei Null, aber in dem SRAM, da braucht man gar nicht mal reinzugucken. Das habe ich mit Völzen noch selbst gemacht. Also die Restspannung wurde wahrscheinlich schon durchs Messen dann auch noch entfernt. Aber nichtsdestotrotz, das ist wieder in Betrieb gesetzt worden. Das BIOS, das Horst Völz dann zum Glück auf einem etwas speicherresistenteren Chip abgelegt hat, was er selbst geschrieben hat, ist wieder da. Und wir können dieses Gerät einschalten und können sozusagen nicht nur das Design konservieren, sondern wir können die Funktionsweise konservieren. Und es ist völlig, meines Erachtens völlig sinnlos, ein Computermuseum zu bauen, wo man Computer in Vitrinen einsperrt, die nicht funktionieren, um den Leuten zu zeigen, wie die mal ausgesehen haben. Denn ein Computer, der nicht eingeschaltet ist, ist kein Computer, sondern Hardware. Ein Computer ist er erst, wenn er eingeschaltet wird, wenn Hardware, Software und Signale sozusagen zusammentreffen und das Ding operativ wird. Und deswegen ist eine wichtige Praxis, und sei es um den Willen der historischen Authentizität, dann nehme ich halt den Kondensator von 1971 daraus und mache einen von 2016 rein, auch wenn das dann nicht mehr historisch authentisch ist, das Gerät, aber es funktioniert wenigstens wieder. So, konservatorische Praxis. Eine archivarische Praxis in dem Sinne, dass wir, das stelle ich Ihnen dann gleich noch im Detail vor, eine archivarische Praxis besteht darin, dass wir schauen, dass wir die Dinge, die an denen der Zahn der Zeit wirklich nagt, und das ist ja vor allem nicht die Hardware, sondern die Software, dass wir die Dinge versuchen, so weit zu konservieren und in andere auf andere Medienträger zu übertragen, dass wir damit auch heute noch arbeiten können, und zwar vernünftig arbeiten können, und dass wir sie auf eine Art und Weise ablegen können, wo wir uns sicher sein können, die gehen nicht verloren. Wichtig bei Software vor allem die Virtualisierung von Software. Wir wissen alle, da steht uns als größtes Problem die Gesetzgebung gegenüber, die sagt, das ist verboten, Copyright, hier Urheberrechte, Kopierschutzverfahren umgehen und so weiter und so fort. Aber wir hier sind zum Glück alle in der glücklichen Position des Hackertums. Wir machen es trotzdem, weil wir keine öffentlichen Institutionen sind, die sich rechtfertigen müssen, weil sie eine Sammlung mit illegalen Kopien anlegen. Aber ich kenne die Debatten des Computerspielemuseums in Berlin und die haben da wirklich dran zu kauen. An diesem, genau diesem Problem. So, das heißt, wir haben uns sozusagen ein bisschen mit eingeschliffen in diesen Prozess und haben für diese Spielkonsole, das ist jetzt auch Gegenstand unserer Ausstellung, das ist für die einzige deutsche Spielkonsole, die in Deutschland erfunden und gebaut wurde, die Interton VC 4000, ein SD-kartenbasiertes Multi-ROM-Modul gebaut, wo virtualisierte Spiele aus dem Netz draufgepackt werden können, um sie auf der Originalhardware zu spielen und nicht im Emulator. Es ist ein Unterschied, ob man etwas im Emulator oder auf der Originalhardware macht. Ein ganz bedeutender Unterschied sogar. Wenn Sie herausfinden wollen, welcher Unterschied das ist, ich habe diese Arbeit, das ist von einem Studenten gemacht worden, das Projekt. Die Projektarbeit, die dazugehört, habe ich da draußen vervielfältig liegen, können Sie sich sehr gerne mitnehmen. Da steht auch genau drin, auf welche Schwierigkeiten er gestoßen ist. Insbesondere, als er mit dem Emulator gearbeitet hat, zur Softwareentwicklung, im Kontrast zur Originalhardware. Also das ist sozusagen aus der Not herausgeboren worden, das Projekt. Und es ist trotzdem natürlich weit mehr als das gewesen, als eine Notlösung zur Programmierung. Sondern es gibt es erstmals für diese ganze Infrastruktur der Konsole eine Möglichkeit, Software zu virtualisieren und damit auch leichter neue Software für diese Konsole zu schreiben. Und das Dritte, und das für mich ganz Wichtige, ist die Didaktik. Denn wir sind alle konfrontiert, und da bin ich jetzt sozusagen mit Computer als Berufung, wir sind alle damit konfrontiert als Experten, die sich mit Computern beschäftigen, ständig mit Leuten zu reden, die uns sowas sagen wollen wie, der Computer versteht sowieso nur 0 und 1. Oder von Computer versteht heute keiner mehr. Oder was denn, Computer sind doch ganz einfach zu bedienen. Hier, guck mal mein iPad. So, ne? Und als Informatiker wissen wir, dass es ein sehr vielschichtiges, im wahrsten Sinne des Wortes, im Tenenbaum-Sinne des Wortes, ein sehr vielschichtiges Objekt der Computer, der aus Abstraktionsebenen besteht, die weit unter dem liegen, was die Leute sich vorstellen können, die sich gegeneinander schützen durch Zugriffsverweigerungen und so weiter und so fort, die eben nicht in dem Sinne symbolische Maschinen sind, die mit Nullen und Einsen arbeiten, sondern die mit Spannungsflanken arbeiten, wenn man es nun ganz genau nehmen möchte, wo wir nur Nullen und Einsen als Hilfskonstrukte für unser Denken draus machen. Also der Computer ist kein binäres System in dem Sinne, das wissen Sie genauso wie ich, sondern es ist ein elektronisches System. Es wird erst zu einem binären System, wenn man über eine bestimmte Form der Programmierung oder auf einer bestimmten Abstraktionsebene des Computers angekommen ist, auf der ISA-Ebene. So. Ich will mit meinen Studenten, die eigentlich sich für Medienwissenschaft eingeschrieben haben, weil sie inhaltliche Medienfragen, ästhetische Medienfragen, historische Wirkungsfragen klären wollen und sich aus Versehen, kann man oft genug sagen, an der Humboldt für Medien eingeschrieben haben, Dem wollen wir sozusagen die Technizität von Medien im eingangs geschilderten Sinne wieder nahe bringen und Ihnen auch beim Computer zeigen, das ist verständlich, man kann das öffnen, man kann über die Sachen so sprechen, wie sie tatsächlich passieren, man braucht keine Metaphern, man braucht nicht zu sagen, das versteht sowieso keiner mehr, sondern es geht. Und dazu sind gerade historische, frühe Mikrocomputer bestens geeignet, denn die haben Strukturen, die sich sehr leicht offenlegen lassen, mal abgesehen von irgendwelchen Abschirmblechen in 8-Bit-Spielkonsolen. Aber hier zum Beispiel der CPC 6128, da habe ich, ein Seminar gemacht, die Geschichte des Mikroprozessors, und da haben wir uns verschiedene 8- und 16-Bit- und 4-Bit-Mikroprozessoren angeguckt. Und ein Kernbestandteil dieses Seminars war, wir lernen auch eine historische Assemblersprache, nämlich die Z80-Sprache, schreiben ein kleines Programm für eine Plattform, nämlich hier den CPC 6128, und gucken mal, das Multiplikationsproblem übrigens, irgendjemand hat gerade gesagt, das wäre schwer, aber ist es auch. Also Multiplikationsproblem programmiert und haben gesagt, so, jetzt haben wir hier in der Zielspeicheradresse steht jetzt das Ergebnis der Multiplikation drin, aber was heißt das denn eigentlich? Machen wir doch die Kiste mal auf und gucken, wo ist das denn eigentlich und was passiert da denn eigentlich? Also zack, Logikanalysator an den Datenbus, das Ganze nochmal laufen lassen und gucken, aha, da ist gar keine Zahl, da sind nur Flanken. Da sind nur Spannungsflanken von Spannung an 5 Volt, Spannung aus 0 Volt. Das heißt, auf der ganz basalen, untersten elektronischen Ebene des Computers, über die man sich auch unterhalten kann, haben wir es hier mit Spannungen zu tun. Auf einer ganz hohen, abstrakten Ebene haben wir ein Problem der Arithmetik gelöst. So, und das ist wichtig, dieses Wissen auch in den jüngsten Generationen wachzuhalten, um eben die Emanzipation des Menschen gegenüber den Werkzeugen, mit denen er arbeitet, nicht zu verlieren. Wir sind im Begriff, in der Öffentlichkeit über Computer zu sprechen, als hätten wir nichts damit zu tun, als wären das irgendwelche Wunderwerkzeuge von Fachleuten. Da driftet eine Expertenkultur, die immer mehr über ganz wenig weiß, und eine, sage ich mal, Anwenderkultur, die immer weniger weiß. Die driften vollends auseinander, und Medienwissenschaft versteht sich als ein Interdiskurs zwischen diesen beiden Ebenen, um sozusagen Leute zu rüsten, die über Computer kompetent sprechen können, ohne Informatiker sein zu müssen. Weil auch Informatiker mit Sachzwängen konfrontiert sind, die diese Fragestellung gar nicht zulassen. Kein Informatikprofessor wird mit seinen Studenten, es sei denn, das ist sozusagen eine Einführung in die technische Informatik, wird mit seinen Studenten 8-Bit-Computer aufmachen und eine Multiplikationsroutine ablaufen lassen. Das kann man schnell mal in 3 Sätzen über den Videobeam erklären, was das ist. Das ist ja eine historische Frage. Wir machen das dauernd. Das ist ein Foto, das ich gestern gemacht habe, im Kurs, den ich gegeben habe, bevor wir losgefahren sind. Das ist ein Kurs über den Commodore 64, da wird jetzt das ganze Semester lang nur über den Commodore 64 gesprochen. Ich habe versucht, so viele unterschiedliche Commodore 64-Plattformen wie möglich zusammenzutragen. Einige davon gehören uns selbst, andere habe ich mir ausgeliehen, dank der Szenen, die auch hier vertreten sind. Und die Studenten, eine Studentin ist dabei, die hat gesagt, den hatte ich früher auch. Und da habe ich gesagt, okay, die ist nicht erst im ersten Semester, aber die anderen... Aber die anderen sind wirklich, das ist sozusagen das Portalmodul, die sind im ersten oder zweiten Semester, müssen im zweiten Semester sein, das erste fängt ja immer im Winter an, also im zweiten Semester müssen das machen, weil sie durch dieses Portal durch müssen, um weiter studieren zu können, und die zwinge ich dazu, sich mit diesen historischen Plattformen in ihrer Kultur, in ihrer Historie, aber auch in ihrer Programmierung, ihrem Hardwareaufbau und den ganzen Epistemologien, wie wir sagen, also der ganzen Wissensgeschichte, die dahinter steckt, auseinanderzusetzen. Hier spielen sie jetzt gerade, das war sozusagen die Einführung, guckt euch den C64 mal an, wie schließt man den an, da ist ein Spiel, steckt es mal rein, spielt man damit, die waren wirklich total begeistert. Das wird auch so bleiben, ich hoffe es, wenn wir über Basic zur Assembler-Programmierung kommen. Ja?
Die haben sich eingeschränkt für Medienwissenschaft?
Ja.
Und wussten vorher nicht...
Ich kann natürlich niemandem was unterstellen, auch im Sinne der Wissenschaftlichkeit meiner eigenen Aussage würde ich so eine Allaussage natürlich mich lieber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe oft genug den Eindruck, und ich kriege, wenn ich Evaluationen mache, tatsächlich manchmal auf die Evaluationsbögen, also ich hätte ja lieber was mit richtigen Medien, in Klammern Zeitung, Fernsehen gemacht. So, ne? Wenn ich so ein Seminar gemacht habe. Nichtsdestotrotz, also ich mache Einführung in die Logik, ich mache Programmierworkshops in verschiedenen Assemblersprachen. Die Seminare sind immer voll, nicht nur, weil sie es müssen, sondern auch, weil sie es wollen. Einige der Leute von einem Kurs, den ich gemacht habe über Retrocomputer, verschiedene Plattformen, haben sich dann sogar selbst, übrigens Amstrad CPC, bei eBay gekauft. Der Funke lässt sich übertragen, er muss sozusagen nur erstmal initiiert werden. Und das gehört eben auch dazu, wenn man über Computerarchäologie spricht. Es gibt eine spezifische Didaktik, und die kennen Sie alle. Das ist nämlich die Didaktik der Autodidaktik. Den Leuten nicht eintrichtern, wie macht man das, macht das mal so und so und so, sondern da ist der Computer, da ist das Handbuch. Macht mal. So, ich gebe eine grobe Leitlinie vor. Es gibt ein didaktisches Modell, bei dem sozusagen ein wenig Einführung, Moderation durch den Dozenten da ist, aber im Wesentlichen alles self-made gemacht werden soll, und versuche so diese spezifische Form von kindlicher Neugier, die ganz wichtig ist, wenn man sich mit fremden Dingen, die auch nur mit Macht besetzt sind, wie so ein abstraktionsschichtengeschützter Computer, sich mit denen auseinandersetzen will. Das versuche ich bei den Studenten zum Tragen zu bringen, um eben diesen Aspekt auch wieder aufrechtzuerhalten. Und ich finde, die Erfindung und die Veröffentlichung von so Kleinstcomputern wie Arduino, Raspberry Pi und anderen kommt uns da sehr entgegen, wobei man beim Raspberry Pi schon wieder sagen muss, okay, der sieht zwar nackt aus, der ist aber gar nicht nackt. Der ist nämlich auch wieder sehr, sehr abstrakt. Arduino ist schon eine andere Kiste. Das Ganze kulminiert natürlich, also ich entwickle das gerade als eine zweite Doktorarbeit in der Informatik. Ich bin eigentlich von Haus aus Germanist, habe jetzt in den letzten 4-5 Jahren mich mit Computern beschäftigt und habe davor aber auch schon mal ein bisschen was mit Computern gemacht, also in den 80ern. Und schreibe jetzt eine Doktorarbeit in der Informatik, die versucht, dieses Thema Computerarchäologie als eine Selbstbewusstseinsentwicklung der Informatik für die Geschichte des Computers, wohlgemerkt, nicht die Geschichte der Informatik, die gibt es ja. Aber die Informatik ist erstmal noch nicht so sehr interessiert an der Geschichte des Computers. Und ich glaube, man kann viel aus der Geschichte des Computers und seiner Nutzung lernen, auch in der Informatikdidaktik, wenn man Leuten, Kindern, Schülern, Studenten das Computern beibringen möchte. Die Computerei, wie man damals so schön gesagt hat. Und deswegen meine Doktorarbeit dazu. Der Dozent und auch die Kollegen aus der Informatik haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Also ich musste da nicht viel tun. Zum Glück, ich habe ja nicht Informatik studiert. Um dort nochmal zu landen. Und das Ganze kulminiert in einer Idee, wie ich eben schon angedeutet habe, dass Computermuseen keine vitrinierten Bunkerbauten in Kiel irgendwo sind, wo die schicksten Teile von Computern, da werden die Kabel abgeschnitten, der Rest wird weggeschmissen. Das ist kein Computermuseum, das ist ein Designmuseum für Computertechnik. Sondern ein Computermuseum stelle ich mir eher so das wie das hier vor. Das ist ein Foto vom Oldenburger Computermuseum. Das haben Sie sicherlich schon von gehört, Timo Eddix, der ist ja auch öfter hier und erzählt mal darüber, ein Hands-on-Computermuseum. Timo Eddix hat mich eingeladen, für sein Hands-on-Computermuseum den Katalog zu schreiben. Da habe ich gesagt, mache ich gerne, aber deine Ausstellung hat mir noch zu viel mit Computergeschichte zu tun. Sie ist streng chronologisch aufgebaut, sie orientiert sich an Erfolgsmodellen der Homecomputergeschichte, da steht nicht irgendwie ein Mattel Aquarius oder so, den können Sie da vergeblich suchen, sondern stehen die Erfolgsmodelle und sie ist im Wesentlichen auch über Anekdoten und über Historeme organisiert, diese Ausstellung, die so zum Beispiel sagen, ja, dann hat der Ingenieur das gemacht und dann hat er zu der Firma gewechselt und das gemacht. Aber das, was Medienarchäologie eigentlich will und auch Computerarchäologie ist, zu zeigen, es gibt auch unsichtbare Verbindungen, die völlig ahistorisch sind, wo man sagt, die Erfindung, die man da gemacht hat, hat man 15 Jahre später da genutzt. Denken Sie nochmal an die Frage der Mikrocodes von Wilkes in den 50ern entwickelt, in Anfang der 70er auf einmal wieder vergessen, als der Mikroprozessor gebaut wurde, denn das wieder 81 wiederentdeckt. Total unzeitgemäße Wiederaufnahmen alter Ideen, die dann auf einmal wieder en vogue sind. Da gibt es tausend andere Sachen. Und ich habe gesagt, wenn ich den Katalog schreibe, dann versuche ich, die Chronologie dieser Ausstellung und dieses mächtige oder Macht, diese machtvolle Wenn-Dann-Beziehung in der Computergeschichte aufzubrechen durch den Katalog, den ich mache. Und entstanden ist dieses Buch, das geht tatsächlich jetzt gerade in Druck. Ich habe daraus eine Leseprobe, können Sie sich gerne mitnehmen, wo ich über jeden Computer ein bisschen was geschrieben habe, zu seiner Historie, aber auch zu jedem Computer Programme, damit die Leute sich hinsetzen, ausprobieren und dann aber auch so Sachen wie, jetzt nehme mal das Programm und versuche das mal auf dem Rechner zu implementieren, die nichts miteinander zu tun haben, die nie was miteinander zu tun haben, diese beiden Rechner. Oder versuch doch mal möglichst viele Geräte dazu zu bringen, durch die Tonausgabe eine Schwebung im Raum zu erzeugen. Ne? Also viel besser kann man Computer gar nicht irgendwie in Einklang bringen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das heißt, die Betonung des ahistorischen Momentes, wenn man den Computer einschaltet, Retro-Computing betreibt. Und das, meine Damen und Herren, ist das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ja, das mache ich auch. Also zu den Modellen, die ich da habe, versuche ich auch Literatur, sowohl die Originaldokumentation als auch die Sekundärliteratur, nicht die, sondern viel Sekundärliteratur, die ich brauche, zu sammeln. Dazu gehört aber ja nicht nur die Manuals und was weiß ich, alles über Peaks und Pokes beim T64 von Data Becker, sondern eben auch, es gibt sehr viel historische Computerliteratur, die allgemeinen Charakter hat. Nämlich, ich habe gerade draußen an dem ganz tollen Stand mit dem SCAMP und dem 8085-System gesehen, ein dickes Buch über 4- und 8-Bit-Mikroprozessoren, wie vergleichende Programmierlehre. Sowas versuche ich dann eben auch zu sortieren. Wenn wir die Sachen kriegen und Zeit da ist und vor allem auch Manpower da ist, dann scannen wir die auch. Und beim Forum des Vereins zum Beispiel Klassischer Computer e.V. gibt es einen FTP-Server, da werden die Sachen dann schön hochgeladen. Ich bin gerade dabei, eine Computerzeitschrift zu scannen vom Vogel Verlag, habe dafür vom Vogel Verlag auch das Okay bekommen. Die wird gescannt, OCR hochgeladen. Denn das Wissen, verschwindet ja nicht nur durch oder ist nicht nur unsichtbar durch Machtgefüge, sondern auch durch Vergessen. Und Papier ist gar nicht so geduldig. Das verrottet nämlich ganz gerne oder landet im Altpapier. Und deswegen ist es wichtig, Software und Nowhere, nämlich die Literatur, die es dazu gibt, in irgendeiner Art und Weise zeitgemäß zu archivieren. Und das versuche ich eben auch gleichzeitig mit noch nebenher zu machen. Ich habe also eine etwa, ich glaube, 60 GB große Sammlung an PDFs mittlerweile, wo alle möglichen Sachen drin sind, von Dokumenten und Aufsätzen, Bücher und so weiter und so fort.
Ja? Kann man an diese PDFs herankommen?
Jein, also die sind natürlich nicht öffentlich. Ich habe jetzt gerade im Vereinsforum habe ich die Handbibliothek des Signallabors, die im Wesentlichen eben aus den Manuals und aus der Sekundärliteratur zu den Computern besteht. Hier habe ich die Bibliografie. Ich habe einen Schülerpraktikanten gehabt, der hat mir eine Bibliografie geschrieben, die habe ich da veröffentlicht. Ich habe gesagt, also wir können da gemeinsam daran arbeiten, wenn ihr da was dringend braucht. Nicht, weil ihr Lust habt, schon mal immer alles vom Commodore 64 als PDF zu haben. Da mache ich nicht mit, denn ich stehe vor dem Kopierer und scanne. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich will ins Spiel schreiben und ich finde dieses Buch nicht, du hast es, sehe ich, kannst du das scannen. Würde ich machen, gegen einen anderen scannen, den wir dann gemeinsam aufs Vereinsforum hochladen, um es allen zugänglich zu machen. Aber das geht durchaus schon, aber es ist eben nicht alles bibliografiert. Aber es ist, sehe ich auch, die Infrastruktur der Universität ermöglicht es mir auch. Ich habe gestern erst eine Anfrage gehabt, da braucht jemand das ROM-Listing vom BIOS des Videogenie 3 von EACA. Schwer ranzukommen. Ich gebe es bei der DNBB ein mit der ISBN-Nummer, steht in der Stabi. Die sammeln ja alle Bücher, per Fernleihe bestellt, das habe ich nächste Woche, das Buch. So, ne? Also da kommt man schon ran. Man kommt an alles ran, was in Deutschland mal mit der ISBN publiziert wurde. Das ist keine Frage. Auch bevor es ISBN gab, konnte man da schon. Kann man da noch nachrecherchieren. Die Staats- und Landesbibliotheken haben den Auftrag, den öffentlichen Auftrag, publiziertes Wissen in Zeitschriften und in Büchern zu archivieren. Deswegen muss man eben auch als Verlag, muss man dort Pflichtexemplare abgeben. Es gibt Verlage, die gestalten die Preise ihrer Bücher so, dass sie über die Pflichtexemplare schon die Druckkosten wieder rauskriegen. Das sind dann die Bücher, die man sich in der Regel nicht leisten kann. Aber jedes Buch, das publiziert wird, landet in den Landes- und Staatsbibliotheken. Es gibt Landesbibliotheken, die haben einen besonderen Sammlungsauftrag, zum Beispiel Sammlungsauftrag Technik oder Sammlungsauftrag Kunst. Die haben dann sozusagen spezielle große Sammlung zu diesen Themen, aber die beiden Staatsbibliotheken, soweit ich weiß, eine in München und eine in Berlin, müssen alles sammeln. Die müssen alles sammeln, damit das dokumentiert wird, damit es vorrätig ist, falls irgendjemand dieses Wissen nochmal braucht. Das ist ein Archiv, da kann man nicht reingehen, aber da kann man bestellen. Ja, und die Sachen dann auf diese Weise beziehen. Ja, also nochmal was bei uns am Stand. Habe ich jetzt dieses VC4000-Modul ausgestellt, da will ich noch kurz dazu sagen, also das ist wie gesagt ein studentisches Projekt, das ist so gestaltet gewesen, dass man verstehen kann, wie das funktioniert, das ist auch in diesem Projektbericht nochmal beschrieben und auch nochmal die medienwissenschaftlichen Hintergründe dazu. Das Ganze wird es auch zu kaufen geben, die nackte Platine allerdings nur, wir sind gerade dabei, eine kleine Auflage davon herzustellen und ein Reichelt-Einkaufskorb. So, und das kann man sich dann selbst zusammenlöten und das Ganze basiert auf einem kleinen Arduino, das heißt, da ist auch keine Zauberei im Spiel, sondern der C-Source-Code für den Arduino, den kann man abtippen oder sich bei GitHub runterladen, wird alles zum Selbstkostenpreis gemacht, niemand will irgendetwas verdienen daran, sondern wir wollen, dass für die VC4000 dieses Gerät, dieses Multirom-Modul eben auch erhältlich ist. Was man denn damit macht, ist alles total demjenigen überlassen, der es sich runterlädt. Wie gesagt, der Projektbericht, noch sind ein paar Exemplare da, bitte mitnehmen. Das Buch Resume, also Hands-on Retro Computing, das zugleich der Katalog vom OCM ist und auch meine Sicht auf die Frage, was ist Computer, was sind Computer, was ist Computergeschichte, erscheint demnächst in einer Reihe Computerarchäologie, die ich beim Bochumer Projektverlag gegründet habe, mit Sebastian Bach zusammen, der mit mir zusammen lange Jahre an der Retro gearbeitet hat. Und in dieser Reihe sollen auch weitere Bücher erscheinen und die sollen sich insbesondere mit dem Thema Computergeschichte, Retro Computing auseinandersetzen. Also falls jemand von Ihnen immer schon mal ein Buch schreiben wollte, melden Sie sich doch bei mir, vielleicht passt es in unsere Reihe. Ja? Und die Leseprobe können Sie sich da auch am Stand mitnehmen.
Eine Frage ist, was Sie jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Restauration auch das Thema so Alternatives herzustellen?
Ja, sind natürlich auch in gewisser Weise die Hände dadurch gebunden, dass wir bestimmte Maschinen, bestimmte Geräte nicht haben, auch nicht benutzen können. Aber die Infrastruktur der Universität macht natürlich vieles mehr möglich, als bei uns im Institut möglich ist. Also was die Analyse von Chips angeht, habe ich selbst schon die Erfahrung gemacht. Ich habe mit den Physikern, mit einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet, die Mikrostrukturen und Nanostrukturen analysiert, weil ich einen 2114S-RAM fotografiert haben wollte. Und die haben mir das aufgeätzt und aufgeschliffen und mit einem Laserfotografen die Oberfläche fotografiert, sodass wir ein Foto von der Oberfläche hatten. Das heißt, wir können da sozusagen Sachen zuspielen. Das kann man jetzt natürlich nicht regelmäßig machen, sondern das war dann für ein bestimmtes Projekt, wo ich dann auch mit dem Professor da vorher geredet habe und so, warum wir das machen. Da ging es um die Frage, wo ist Pac-Man eigentlich, wenn er nicht auf dem Bildschirm ist? Und wir wollten das mal genau lokalisieren. Die Frage war nicht so ganz unsinnig und der Text, der dazu entstanden ist, der hat die Frage hoffentlich geklärt. Also was eigentlich passiert mit Computerspielfiguren, wenn sie nicht mehr da sind? Die sind ja so ganz offensichtlich auf dem Bildschirm, aber wenn die erstmal, wo sind die denn eigentlich, wenn die auf dem Bildschirm sind? Das Objekte im eigentlichen Sinne des Anfassens und so weiter und so fort. Finden Sie in meiner Bibliografie den Beitrag, ich habe hier einen Academia Edu-Account, da habe ich den ganzen Beitrag auch gescannt und hochgeladen. Also wer den lesen will, kann sich den da runterladen. Aber da bin ich ja ganz froh, dass mittlerweile die Szenen auch so, so viel Wissen angesammelt haben, dass sowas wie Homefabs entstehen. Habe ich letztes Jahr das erste Mal von gehört, Homefabs. Also Leute bauen sich Halbleiter zu Hause selbst. Und wir reden jetzt über so erstmal noch ganz einfache Strukturen, aber irgendwann, ich habe mich gestern erst auf der Hinfahrt mit einem Kollegen unterhalten, ist es mal fällig, da gibt es keine Sits mehr, die sind alle zu Halsketten verarbeitet worden oder stecken in Musiker-Synthesizern. Irgendwann wird irgendjemand sagen, es lohnt sich, Sits nachzubauen. Und dann passiert das vielleicht in so einer Homefab oder vielleicht bei einem Die-Chip-Hersteller, der sagt, damit lässt sich was verdienen. Gut, mein Nachfolger guckt schon zur Tür rein. Ich stelle fest, ich habe mein Versprechen gehalten, ich habe nur 5 Minuten Verzögerung. Insofern, ja, vielen Dank und kommen Sie ruhig an unseren Stand, können wir uns noch weiter unterhalten.